Ähnlich wie bei Goldprodukten, die eben physisch mit Gold hinterlegt sind, sind unsere Produkte mit Kryptowährung hinterlegt. Der Truthahn kommt auf die Welt, wird wohl ernährt, steigt beständig, absolut ohne Volatilität in seinem Gewicht an, ist auch total glücklich, bis zu Thanksgiving. Kann sein, dass da sehr viel Geld in den Markt reinfließt und das führt natürlich dazu, dass dann die Kurse enorm steigen werden. Es gibt genügend Utopisten, von denen haben wir noch nie gehört, die aber auf der Blockchain von Bitcoin ziemlich große Anteile halten.
Heute reden wir mal über das Thema Krypto und Investments in Krypto und ich bin sehr, sehr froh und dankbar, dass ich da einen Experten bekommen habe, nämlich den Jan Altmann, der ja für viele, die interessiert sind im Finanzthemen, wahrscheinlich ein guter alter Bekannter ist, denn er ist ausgewiesener Finanzexperte und insbesondere im Bereich von ETF hat er schon sehr, sehr viel gemacht, ist er auch super Top-Experte und auch schon viele Dinge gemacht im Vorfeld bei Just ETF zum Beispiel und daher kennen ihn auch vielleicht viele. Jetzt ist er auch etwas spezialisierter vielleicht unterwegs mit dem Thema Krypto-Investments und er ist zur ETC Group gewechselt und ich würde erstmal sagen, herzlich willkommen, lieber Jan, dass du heute bei mir bist und vielleicht ganz kurze Vorstellung von dir und von dem, was du jetzt machst bei ETC Group.
Ja, Thomas, herzlichen Dank für die Einladung zum Video hier. Ich freue mich sehr darüber. Bei ETC Group lautet mein Titel Director Investment Strategy und ich bin sowas wie eine Art Produktspezialist für die Produkte von ETC Group und das sind börsengehandelte Produkte, die mit Kryptowährungen hinterlegt sind. Ich bin also gleichermaßen noch im ETF-ETP-Bereich geblieben und befasse mich zusätzlich mit Kryptowährungen als Anlageklasse. Und das Ganze hat mich sehr gereizt. Ich bin ja seit über 23 Jahren jetzt im ETF-Markt unterwegs, seitdem ich das Segment da für die Börse aufgesetzt habe, für die deutsche Börse seinerzeit, für den ETF-Handel. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass Kryptowährungen jetzt dieses Leitplanken setzen und die Standardisierung gut gebrauchen können im ETF- und Investmentbereich. Das war so meine Motivation, jetzt mich mehr mit dem Kryptosektor zu befassen. Und außerdem bietet der Kryptosektor ja enorme Möglichkeiten, was die Disintermediation angeht. Und das spielt für den Finanzmarkt auch eine große Rolle. Also super interessant, was hier vorgeht.
Mhm. Gut, vielleicht eine kleine Anschlussfrage. Fehlt dir nichts aus der ETF-Welt, weil das ja doch ein bisschen breiter aufgestellt war, wie jetzt nur Krypto?
Also ich praktiziere das weiterhin in meinem eigenen Depot, ist richtig. Und habe da jetzt, also es war bisher nicht notwendig, dass ich da meine Einstellung, also als eher vorsichtiger Buy-and-Hold-Anleger ohne große Zukunftsprognosen da ändern muss. Und ansonsten forsche und befasse ich mich täglich mit was Neuem. Das ist wirklich sehr reizvoll.
Okay, also das Thema ETP oder ETC kann man ja eigentlich fast sagen, das ist beides das Gleiche gemeint, ne? ETP oder ETC. Klingt halt wie ETF, aber ist halt streng genommen kein Fonds, sondern oder ist auf jeden Fall kein Fonds, sondern ist ein, kann man sagen, Zertifikat?
Also, weil mein Arbeitgeber sich selber auch ETC Group nennt, dazu vielleicht ein Wort. Also das ETC ist entstanden eigentlich aus dem Begriff Exchange Traded Commodities und damit wurden die ersten physisch hinterlegten Goldprodukte entsprechend bezeichnet. Und tatsächlich gibt es, das ist kein Zufall, bei uns in der Firma entsprechende Entscheidungsträger, die damals im Start des ersten Goldproduktes auch beteiligt waren an der Londoner Börse. Und also ist man hergegangen und hat gesagt, eigentlich machen wir gar nicht so was Unterschiedliches im Verhältnis zu dem physisch hinterlegten Goldprodukt. Wir hinterlegen es halt mit Kryptowährung und hat das C in Cryptocurrencies umgedeutet. Im allgemeinen Sprachgebrauch, das ist auch nicht reguliert, gibt es einerseits die ETFs, das F steht für Fonds und das kann man nicht in Anspruch nehmen für einzelne Assets. Ein Fonds muss immer diversifiziert sein und außerdem muss er auch Assets enthalten, die ein Fonds direkt halten darf. Und Publikumsfonds in Europa dürfen weder Gold noch Kryptowährung direkt halten, ist nicht erlaubt. Okay. Also muss man irgendeine Art von Instrument finden, die das geeignet ist. Und ich beschreibe es immer gerne so ein ETC oder ETP, das ist etwas, das wird gehandelt wie ein ETF. Genauso liquide, mit den gleichen Market Makern und genauso beaufsichtigt von der Börse, ist aber trotzdem ein zertifikatsähnliches Produkt, was aber eben mit zusätzlichen Verpflichtungen, die der Emittent eingeht, physisch hinterlegt ist.
Also es muss ja nicht physisch hinterlegt sein, es kann physisch hinterlegt sein.
Richtig, genau.
Da reden wir ja noch drüber, bevor wir jetzt da zu tief einsteigen, da reden wir noch drüber, dass das bei euch der Fall ja ist, dass da was hinterlegt ist, also jetzt keine heiße Luft ist.
Das ist eine der Kernkompetenzen, ja.
Ja, okay. Reden wir erstmal über das Thema Krypto als solches. Also ich bin nicht bekannt dafür, dass ich jetzt ein großer Krypto-Fan bin. Also ich kenne das Thema, ich kenne das Phänomen, ich kenne den Bitcoin, ich habe mich damit beschäftigt. Für mich gibt es irgendwie drei Gruppen in diesem Kryptolager. Und das sind einmal die gierigen Zocker, einmal die träumerischen Utopisten und einmal die rationalen Investoren. So habe ich es mal für mich jetzt einfach definiert. Das ist für mich so die Leute, die da mit dem Krypto-Thema was zu tun haben. In welcher Gruppe würdest du dich jetzt eigentlich zu Hause fühlen, Jan?
Also ich bin eindeutig bei der Gruppe 3, absolut eindeutig.
Hätte ich jetzt dabei, auch erwartet, ja.
Als rationaler Investor und ich sehe Krypto als Asset-Klasse. Also ich sehe den Gesamtmarkt und Krypto sollte eine Rolle spielen im heimischen Portfolio. Wir können ja tatsächlich auch noch später drüber reden, was dann als Beimischung sinnvoll ist und wie das überhaupt funktionieren kann. Ich habe allerdings auch eine gewisse Sympathie für die Gruppe 2, die du genannt hast, also die Utopisten. Denn tatsächlich ist ja der Bitcoin mal gestartet worden als Alternative zum gesamten Finanzsystem. Und diese Zusagen oder sagen wir mal die Konstruktionsmerkmale, die damals definiert worden in 2008, 2009, die sind bis heute auch eingehalten worden. Also die Bitcoin-Blockchain läuft unberührt seither. Die Anzahl ist limitiert, das heißt, das Thema Inflation ist ganz klar hier ausgeschlossen und die Marktteilnehmer sind eben heftig dabei, daran zu arbeiten. Die Blockchain ist auch noch nie geknackt worden, also die kryptologischen Verfahren sind offensichtlich bis dato heute sehr sicher und die Eigentumsverhältnisse, die in der Bitcoin-Blockchain verewigt sind, die stellen eben diesen Wert dieses gesamten Blockchain-Netzwerks dar. Also es ist praktisch der Beweis, dass die Blockchain funktionieren kann und alles, was danach kam, basiert im Prinzip auf einer ähnlichen Konzeption wie dem Bitcoin mit ganz unterschiedlichen Anforderungen und teilweise auch unterschiedlichen Ausgestaltungen. Aber grundsätzlich ist das so, das ist quasi eine Art globales Finanzsystem. Man nennt ja den Ledger eigentlich auch Kassenbuch. Ja? Eigentlich ist das ein globales Kassenbuch, eine Datenbank, die auf ganz vielen Rechnern weltweit repliziert wird, dadurch ungeheuer stabil ist und wenig empfindlich gegenüber zum Beispiel Stromausfällen in Europa. Ja, dann läuft die Bitcoin-Blockchain woanders eben weiter. Nur mal beispielhaft gesprochen.
Ja, okay. Das heißt, diese Eintragung in diesem Kassenbuch ist dann was wert nach also nach der Interpretation ist die was wert. Die Frage ist halt nur, was ist die wert?
Also den fairen Wert zu berechnen ist wahnsinnig schwer für die jeweiligen Kryptowährungen. Der faire Wert oder sagen wir mal der Wert, der ihnen beigemessen wird und das, was man in den Medien immer liest. Also Ethereum ist heute gestiegen um x Prozent oder der Bitcoin ist gefallen um x Prozent. Das ist eigentlich der Wert, der repräsentiert wird gegenüber den herkömmlichen Währungen. Das heißt den Währungen, die der Bitcoin eigentlich ersetzen sollte. Tatsächlich repräsentiert aber ein Blockchain-Netzwerk eben eine Sammlung von Eintragungen in diesem digitalen Ledger und dadurch seinen eigenen Wert. Bei Ethereum ist es beispielsweise so, wenn ich mir das anschaue, Ethereum ist eine Transaktionsverarbeitung. Ich kann aber zusätzlich noch automatisierte Transaktionen da entsprechend hinterlegen und dadurch entsteht ein Wert als Tool, als eine Art Arbeitspferd der Kryptobranche. Also man kann den Blockchain-System, und das ist wichtig zu wissen, also alles, wovon wir hier reden, Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano, haben vielleicht alle schon mal gehört, das sind alles voneinander getrennte Blockchain-Systeme. Also es gibt nicht eine zentrale Blockchain im Keller der Europäischen Zentralbank, sondern das ist ein dezentrales Projekt, läuft auf ganz vielen Rechnern weltweit und hat nur mittelbar miteinander was zu tun.
Aber trotzdem kann man doch schlecht ausrechnen, was hier sowas wert sein könnte. Ne? Aktuell ist der Bitcoin, was ist der wert im Moment? Ein paar 30.000, ne?
Der steht also per dato heute deutlich über 30.000 Dollar Gegenwert, ja.
Ja, und war aber auch schon bei 60.000, glaube ich.
Ja.
Was ist jetzt da fair? Ja. Ich meine, wie kann man das jetzt ausrechnen? Das ist ja im Prinzip eine reine Glaubensfrage.
Also es ist genauso eine Glaubensfrage wie bei Aktien.
Der Preis. Naja, da habe ich doch Gewinne zumindest oder Umsätze, ne? Also
ja, die aber Lanzen. Die haben ja in vielen Fällen mit dem, am Kapitalmarkt gehandelten Wert gar nichts zu tun, unmittelbar. Sondern gehandelt werden ja ausschließlich, und das gilt auch für den ganz konventionellen Kapitalmarkt, gehandelt werden ausschließlich Zukunftserwartungen. Mhm. Okay. Und das ist bei Blockchain ganz genauso.
Aber ich habe Kennzahlen, wo ich sagen kann, es ist so und so bewertet, ist jetzt vielleicht vom KGV her jetzt vielleicht sehr hoch bewertet, man hat da viel Fantasie drin, ne? Das ist richtig, aber irgendwo ist es gekoppelt an Kennzahlen. Also ich kann es bewerten zumindest von außen.
Ja, also man könnte die Blockchain-Systeme zum Beispiel bewerten nach der Anzahl der teilnehmenden Nodes, nennt sich das, also den Rechnern, auf denen diese Blockchain entsprechend voll installiert ist. Mhm. Man könnte es bewerten nach der Anzahl der Entwickler, die an der Blockchain weiterhin arbeiten. Da ist zum Beispiel Ethereum der Vorreiter. Und wieso kann ich das überhaupt messen? Jeder kann sich beteiligen an der Weiterentwicklung dieser Blockchains. Es gibt genügend Mechanismen, dass nicht jeder da Unsinn reinschreiben kann in den Code. Jeder kann sich beteiligen und deswegen gibt es auf offenen Plattformen wie GitHub zum Beispiel entsprechende Mechanismen. Da kann ich auch messen, wie viele Leute sich an den jeweiligen Blockchain-Systemen beteiligen. Es ist also nicht so, dass das eine geschlossene Firma ist, die hier irgendwas entwickelt, sondern es ist ein dezentrales System, was offen ist. Deswegen kann ich auch genau reingucken und sehen, naja, also bei Ethereum, da gibt es wirklich einen Zuwachs an Entwicklern. Also scheint Ethereum seinen Wert über die Zukunft zu steigern. Bei Bitcoin ist genauso.
Okay, aber also
das wären so Maßnahmen.
Ja. Ist etwas schwieriger vielleicht für jemanden, der noch nicht so tief in dem Thema drin ist,
das
jetzt zu bewerten. Ne? Also ich glaube, da auch wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ja, die Blockchain ist sicher oder da kann keiner eine Kopie erstellen von deinem Bitcoin oder so, das muss man erstmal alles glauben. Ne? Als Laie oder so ist man einfach nur diesen Aussagen ausgeliefert und muss dann eben zu dem Schluss kommen, ich glaub der Sache jetzt, ich kann es eben nicht wirklich überprüfen als Laie. Ist es wirklich so, ich kann nicht die Blockchain jetzt auch komplett verstehen, immer auf den ersten Blick, sondern ich muss einfach erstmal glauben an Dinge, die jemand mir sagt, der vermeintlich da kompetenter ist.
Also das White Paper von Bitcoin liegt im Netz. Ja. Das kann man sich runterladen, kann jeder tun oder jede. Und einfach mal durchlesen, so kompliziert ist das gar nicht. Also das ist quasi so der Einstieg in die Kryptowelt. Und ein bisschen befassen sollte man sich damit. Ich bin immer der Meinung, man sollte in nichts investieren, was man nicht versteht. Trotzdem habe ich ja auch bei Unternehmen nicht den vollen Einblick, was die Unternehmen denn eigentlich tun. Ich nehme ja nicht selber an den Investorenkonferenzen teil. Genau. Also weiß ich gar nicht, was Tesla da letztlich plant oder Elon Musk, wenn er schlecht geschlafen hat.
Ja, es ist die Frage, wie man das definiert, das Verstehen. Ja, also bis ins letzte Detail wird es wahrscheinlich nicht funktionieren, in keinem Bereich.
Genau. Also die Blockchains, worüber man sich informieren sollte, ist, wie sind die Interessenslagen bei einer Blockchain? Also ist die Blockchain wirklich dezentral? Wie wird mit den Stimmen der Beteiligten umgegangen? Denn ein dezentrales Netzwerk lebt ausschließlich von den beteiligten Marktteilnehmern. Also es ist nicht so, dass jetzt die EZB eine Währung betreibt und die trifft die Entscheidung, sondern eine dezentrale Gemeinschaft trifft die Entscheidung. Das ist das Tolle an der Blockchain, an den offenen Blockchain-Systemen wie Bitcoin und Ethereum. Mhm. Und die Mehrheit der entsprechend Abstimmenden, die bestimmt dann darüber, wie sich die Blockchain weiterentwickelt. Mhm. Und das sind unterschiedliche Interessensmechanismen, die es gibt. Also der größte Unterschied, der mir auffällt, ist der zwischen Bitcoin und Ethereum. Bei Bitcoin habe ich zum Beispiel einen sogenannten Konsensprozess, damit also nicht Unsinn in die Blockchain reingeschrieben wird, denn die Blöcke sind nicht mehr veränderbar, wenn sie einmal dranhängen, gibt es entsprechende Abstimmungs- und Konsensmechanismen. Und bei Blockchain geht das, bei Bitcoin geht das einher mit recht komplizierten Rechenaufgaben, die Teilnehmer entsprechend lösen müssen. Und alle müssen diese Blöcke dann letztlich auch validieren. Dieser Prozess zur Erstellung neuer Blöcke ist bei Bitcoin sehr energieintensiv. Bei Ethereum ist er zum Beispiel gelöst, da war es auch so bis letzten Herbst, und bei Ethereum ist es so gelöst, dass die Zahl der Ethereum-Einheiten darüber bestimmt, die ich dafür extra abgestellt habe, darüber bestimmt, wie groß meine Stimme ist bei den Abstimmungsmechanismen. Und das ist alles offen. Ja? Das ist digital, das kann man sofort einsehen, ist auch relativ einfach verständlich. Und im Grunde wird dadurch so ein Netzwerk wie Ethereum zu einer Art globalen Genossenschaft. Ne? Eine Genossenschaft ist ja quasi auch etwas, da ist man Mitglied. Die Anzahl der Stimmen generiert sich daraus, wie viele Genossenschaftsanteile man hält. So unterschiedlich ist das nicht. Und
aber
diese Interessen, die muss ich mir angucken.
Aber könnte da nicht jemand wie Elon Musk Ethereum kapern? Wenn er nochmal so eine Idee vielleicht hätte, ne? Geld hätte er ja genug. Also so wirklich wie beim Bitcoin, wäre es ja nicht geschützt, ne? Gerade beim Ethereum jetzt durch dieses, ne? Man muss ja mit viel Kapital, kann man ja entsprechend viel Macht auch ausüben in diesem.
Richtig. So, aber mit welchem Ziel? Und das ist wieder das Thema Interesse. Wenn jemand kommt
Hobby.
Und so, ja, ja.
Hobby
also mit welchem Ziel komme ich und hinterlege so wahnsinnige Summen von Geld, die erforderlich sind? Also Ethereum ist mehrere, also eine dreistellige Milliardensumme in US-Dollar mittlerweile wert. Alle Ethereum-Einheiten, die es gibt. Was soll ich für ein Interesse dran haben, das einfach zu zerstören? Denn das würde ich tun, indem ich da die Mehrheit übernehme.
Ja, bei Twitter hat er ja auch im Prinzip das Gleiche erreicht, dann irgendwo das Ganze etwas zu seinen Gunsten zu verändern. Aber nee, ist nur jetzt mal so ein Gedankenexperiment gewesen. Also ist auf jeden Fall ein Unterschied zum Thema Bitcoin. Da geht das ja nicht so leicht, ne? Da kann man jetzt eigentlich mit, naja gut, wenn man entsprechende Mining-Power aufbaut, könnte man da auch gewissen Einflussfaktor auslösen, ne? Also auch da geht's mit Geld, dass also man
die,
da...
Die Diskussion gibt es immer wieder, auch bei Bitcoin, über die Konzentration auf verschiedene Mining-Pools. Tatsächlich ist das so, dass die Pools eher Vehikel sind und die Einzelstimmen dahinter durchaus sehr unterschiedlich. Also die alle wirklich zu 50% auf die Seite zu bringen, wird schwierig. Ja. Und warum sollte das geschehen? Also diese Interessenslage sollte man sich vor Augen halten. Da ist kein einzelne Person oder Diktator, der irgendwas entscheidet, sondern die Mehrheit im Netzwerk muss den bestehenden Abstimmungsmechanismus nehmen und dann sagen, macht Sinn oder nicht. Im Zweifel spaltet sich sogar eine entsprechende Gruppierung ab, wie das bei Ethereum passiert ist im letzten Herbst. Im letzten Herbst war ja die Umstellung dieses energieintensiven Prozesses auf den sogenannten Proof-of-Stake-Prozess, das, was ich beschrieben habe, was eher genossenschaftlich oder Ähnlichkeiten zu einer globalen Genossenschaft hat. Und einige waren damit nicht einverstanden, nämlich die, die als Miner damit Geld verdient haben. Einige, nicht alle. Und die haben dann einfach gesagt, okay, wir machen nicht mit, wir behalten die bisherige Blockchain bei, da wird schön mit Proof-of-Work weitergearbeitet. Und die anderen haben eine Kopie der Blockchain gezogen oder weiter betrieben. Und siehe da, es war dann umgestellt.
Ja? Also, gibt es ja beim Bitcoin auch, da gibt es ja auch zwei Varianten. Ne?
Ja, genau. Also da gab es mal eine Light-Variante, weil man sich in frühen Tagen Sorgen gemacht hat, dass das Bitcoin-Netzwerk damals schon nicht performant genug war, um es als globales Zahlungssystem letztlich in Frage zu kommen. Da gab es auch eine Abspaltung. So, und dann entscheidet die Mehrheit wiederum drüber, was wird da ein Erfolg?
Okay, also wir merken schon, das ist eine andere Sache wie jetzt beim Aktienmarkt zum Beispiel, aber deswegen ja auch vielleicht eventuell eine Beimischung, eine Erweiterung, eine Ergänzung im Depot, und darum geht's ja auch nur und darum geht's ja auch dir, ne, dass man da nicht jetzt als Utopist wahrscheinlich alles da rein investieren würde, aber der rationale Anleger würde das ja nicht tun. Ich glaube, ich habe auch aus irgendeinem Interview, das du geführt hast, die Größenverhältnisse mal mir aufgeschrieben. Da hieß es dann, der Gesamtmarkt der Kryptowährung liegt bei 1 Billion ungefähr. Ja. Und der Gesamtmarkt der Aktien bei 105 Billionen. Also das ist dann schon mal ein Riesenunterschied.
Also hängt natürlich von der jeweiligen Marktlage ab.
Ja.
Im Moment sind wir in der glücklichen Lage, dass der Kryptomarkt sogar in seiner Summe etwas mehr wert ist. In Gegenwert in US-Dollar. Aber man kann ungefähr sagen, dass wir uns bei einem Hundertstel oder etwas mehr des Aktienmarktes da bewegen. Und da es eine digitale Asset-Klasse ist, funktionieren natürlich solche Veränderungen sehr, sehr schnell. Das bedeutet auch, wenn viele Anleger zum Beispiel aus dem Aktienbereich sich entscheiden sollten, okay, ich habe hier risikoreiche Aktien und als Alternative habe ich stark schwankende Kryptowährung, dann nehme ich doch mal Kryptowährung, dann ist natürlich die Auswirkung von so einer Entscheidung ganz enorm auf dem Kryptomarkt. Also es ist noch eine junge Asset-Klasse, die noch im Entstehen ist, obwohl es Bitcoin schon so lange gibt. Ethereum gibt es jetzt auch seit über 8 Jahren. Auch trotzdem kann man sagen, ist noch eine junge Asset-Klasse, wenn man das wirklich als eigene Anlageklasse begreifen will.
Okay, und jetzt gibt es ja halt die Möglichkeit, diese Kryptowährung auf die klassische Währung, also auf die klassische Art und Weise zu kaufen, da braucht man eben so ein Wallet, ne, und muss dann halt mit diesem Wallet, mit diesem digitalen Wallet diese jeweilige Kryptowährung da reinladen, ja. Und wem das jetzt dann zu kompliziert ist oder auch vielleicht zu unreguliert ist, denen bietet ja ihr jetzt ein neues oder das Vehikel des ETCs, dass man praktisch mit einem Wertpapier in die jeweilige Kryptowährung hinein investieren kann. Das heißt, ich kann mir jetzt einen Anteil von irgendeiner Kryptowährung kaufen mittels eines ETCs und habe dann praktisch eine neue Depotposition, die beispielsweise den Bitcoin repräsentiert. 1:1, ist das so?
Das ist tatsächlich so. Ganz genau richtig beschrieben. Ähnlich wie bei Goldprodukten, die eben physisch mit Gold hinterlegt sind, sind unsere Produkte mit Kryptowährung hinterlegt. Aber vielleicht noch mal kurz zwischen den beiden Extremen geschaut. Das eine Extrem wäre, ich bin tatsächlich oder ich halte eine eigene Adresse und mit Hilfe dieser Adresse, die nämlich meine Wallet ist, kann ich Teile der Blockchain für mich reklamieren. Das nämlich ist eine Blockchain, also eine Krypto-Wallet. Eine Krypto-Wallet, da liegen nicht die Coins drin, das ist ein sehr missverständlicher Begriff, sondern die eigenen Anteile, die man hält oder die Transaktionen, die man getätigt hat, die werden ja in dem digitalen Kassenbuch, dem Ledger, entsprechend verwirklicht und sind auch im Nachhinein nicht mehr änderbar und die sind öffentlich. Also wenn man über die entsprechenden Mittel verfügt und Tools verfügt, dann kann man genau gucken, was ist auf der Blockchain eigentlich los? Wer hat da wie viele Anteile? Man kann nur aus der Adresse nicht schließen, welche Person dahinter ist. Aber man kann sehr genau daraus schließen, welche Adressen wie viele Einheiten an Kryptowährung halten. Das ist wirklich öffentlich.
Gut, wenn ich die Adresse kenne, wenn ich weiß, wer dahinter steckt, kann ich ja schon sehen, der hat so und so viel.
Ja, korrekt, genau. Also bei ETC Group zum Beispiel nennen wir sogar bei unserem Bitcoin und dem Ethereum-Produkt unsere Wallet-Adressen, dass jeder nachschauen kann, wie viel halten die eigentlich für mich, für dieses Wertpapier, was sie verbrieft haben. So, wie manage ich das jetzt als Privatperson? Das ist, der Zugang ist asymmetrisch. Das heißt, ich habe mehr Informationen zur Verfügung, um einen Krypto-Key zu erzeugen und damit auf die Blockchain zuzugreifen beziehungsweise neue Transaktionen anzustoßen und meine öffentliche Wallet-Adresse. So, das beides muss ich irgendwie managen. Das kann ich entweder mit einer App auf dem Handy machen oder ich kann es mit einer mit einer Wallet im Netz machen und da wird es schon wieder kritisch, weil ich mit irgendjemand meine Daten teilen muss. Mhm. Oder ich könnte sogar den entsprechenden Seed Phrase auf ein Stück Papier schreiben und mir jederzeit meine Wallet wieder daraus generieren. Mhm. Oder ich habe so einen USB-Stick, den muss ich mir genauso wie einen Goldbarren irgendwo hinlegen, dass er eben nicht wegkommt. Ne? Mhm. Also das ist kompliziert zu handhaben. Ich kann auch selber hergehen und sagen, ich schicke jetzt aus meiner, also mit Hilfe meiner Wallet-Information jemand anderem entsprechende Bitcoin-Einheiten. Daran hindert mich niemand. Allerdings, ich persönlich, ich habe immer ein Problem mit Tippfehlern. Wenn man da einen Tippfehler einbaut, ist das eigene Guthaben weg. Es ist einfach weg. Und das ist die Freiheit einerseits, daran teilzunehmen als Teilnehmer, mich hindert niemand. Aber andererseits ist es eher schwierig zu bedienen. Und ich würde sagen, für die Masse der Investorinnen und Investoren eine Herausforderung. Kann man ganz klar sagen, das ist wirklich von entsprechenden Tech-Begeisterten entwickelt worden und auch gehandhabt worden. Und darunter gibt es eben auch viele, die von dir so Utopisten genannten, die würden nie was anderes machen, als tatsächlich auf ihrer Cold Wallet, die am besten keinen Internetzugang hat, deswegen auch nicht knackbar ist, ihre entsprechenden Zugänge verwalten. Ja. So, dann gibt es die Möglichkeit, das bei einer Kryptobörse zu hinterlegen. Also Kryptobörsen-Beispiele wären so, genau. So, und sobald ich mein Geld bei einer Kryptobörse hinterlege oder an die Kryptobörse überweise, umtausche in Kryptowährungen, dann kann ich nicht immer sicher sein, dass die Börse wirklich meine Coins speziell für mich, für meinen eigenen Account hält. Das kann ich nicht sein. Und bei FTX ist es ja wirklich jedem gewahr geworden, dass es sich bei FTX eigentlich nicht um eine Kryptobörse gehandelt wird. Also das Hauptgeschäft war nicht, ich gehe hin, tausche Fiat-Währung gegen Kryptowährung und habe die auf meinem Stick, sondern das war tatsächlich so, dass ich mein Geld dort gehalten habe. Und das Geschäftsmodell nennt man eigentlich Online-Broker und Bank. Mhm. Aus gutem Grund war das eigentlich eine Bank, ist mit dem Geld der User aber völlig anders verfahren als eine Bank. Mhm. Das heißt, bei den Kryptobörsen kann ich nicht sicher sein. Oder sagen wir mal, habe ich ein Emittentenrisiko, was ich beurteilen muss irgendwie.
Gibt da ja auch fehlt Plattformen. Die Regulierung vielleicht auch, ne? Dass man da absolut strenger hinguckt.
Absolut. Also bei FTX gab es überhaupt keine. Und deswegen ist man in den USA aktuell auch so aufgebracht. Und da lief ja gerade der Prozess gegen den ikonischen Gründer von FTX. Der tatsächlich dann das Geld, der mit dem Geld der Anleger sonst irgendwas gemacht hat. Mhm. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass Kryptobörsen per se unseriös sind. Ja, es gibt ja auch Player, die unter dem Dach einer großen Börse wie jetzt eine Bison operieren oder auch eine Bitpanda ist eine regulierte Finanzinstitution. Also das will ich nicht grundsätzlich verurteilen. Ich muss mir nur Gedanken drüber machen, gebe ich denen jetzt Geld oder nicht? Mhm. Und bei dem Wertpapier ist es so, da hat auch jemand anders den Zugang zur Blockchain, nämlich in dem Fall ETC Group beziehungsweise unsere regulierte Depotbank, Krypto-Depotbank. Aber wenigstens liegen dort die hinterlegten Assets im sogenannten Cold Storage, also auch offline verwahrt mit einem extrem hohen Sicherheitsgrad. Das heißt, jemand anders erledigt für mich die sichere Verwahrung dabei. Also entweder ich mache es selber, ich gebe es jemand anders. Und ich würde sagen, das ist fast die ideale Form, wenn man es nicht selber machen möchte. So bin ich eigentlich zu den ETPs letztlich gekommen.
Also nochmal, ihr habt jetzt beispielsweise für euren Bitcoin-Bestand ein eigenes Wallet, das auch öffentlich einsehbar ist.
Richtig.
Das heißt, das ist sowas wie das Fondsvolumen, ja, wenn man das übersetzt, kann man das so vielleicht sagen. Ja, also euer Fondsvolumen kann man ablesen öffentlich in dieser Adresse. Korrekt. Wo kann man sich die anschauen, die Adresse? Oder wo
ist auf der Webseite.
Ist auf der Webseite,
direkt bei uns auf der Webseite, für jeden öffentlich einsehbar.
Können wir vielleicht verlinken dann noch, ne? Diese Information.
Gerne, den Link liefere ich gerne nach. Wir haben es wöchentlich für alle Produkte, die Bestände. Wir bieten insgesamt 7 Produkte an. Und für Bitcoin und Ethereum haben wir es mit dem Custodian entsprechend elektronisch verbunden, sodass da wirklich unsere Wallet-Adressen öffentlich sind. Und jeder, der so ein Tool nutzt wie Block Explorer oder so, der kann eben entsprechend nachprüfen, wo liegen jetzt diese Bestände auf der Blockchain.
Okay, was habt ihr da gerade in Bitcoin? Weißt du das zufällig?
Also das geht jetzt gegen 900 Millionen US-Dollar.
Ja, die Bestände. Großer Fonds wäre das dann schon.
Ja,
ne?
Ja allerdings. Ja. Mhm. Also es ist ein bedeutendes Produkt.
Ist das auch das größte? Eine Wallet, wo das drin liegt? Also eine Adresse?
Bei Bitcoin ist es eine Sammlung von Adressen, die verknüpft sind miteinander. Das liegt an der Bitcoin-Architektur. Bei Ethereum ist es eine einzige.
Und jetzt käme es zum digitalen Bankraub oder beziehungsweise es kommt irgendwie jemand bei euch in die Räumlichkeiten und klaut diese Zugangsdaten. Was wird denn dann passieren?
Die Zugangsdaten liegen beim Custodian und beim Trustee. Also das sind Institutionen, die sind nicht so einfach zugänglich.
Also bei uns liegen die nicht im
Schreibtisch oder so.
Nee. Okay.
Das Schöne ist bei den ETPs, es ist nicht wie an der Kryptobörse. Also es werden nicht jeden Tag über in Kryptowährung x Transaktionen abgewickelt, sondern die Transaktionen laufen über die regulierte Börse, weil es mit dem Wertpapier. Und am Ende kommen die Market Maker zu uns und sagen, ich will von eurem Wertpapier jetzt 10.000 neue Einheiten haben. Dann sagen wir, ja, bitte liefere uns die entsprechende Kryptowährung. Und aus einer bekannten Wallet des Market Makers fließt das direkt zum digitalen regulierten Verwahrer. Und andersrum genauso. Also wir würden niemals irgendwas ausliefern an eine Adresse, die wir nicht kennen. Dadurch minimiert sich das Transaktionsrisiko ganz enorm. Versichert ist es auch noch dazu.
Und welcher externe Dritte, der da vollkommen neutral ist, kontrolliert das regelmäßig? So eine Art Gutachter oder?
Also wir haben zwei Aufpasser dafür. Wir haben einmal den Trustee, die Firma Apex, die das entsprechend regelmäßig kontrolliert. Und wir haben die Firma Apex in Malta, andere Einheit von denen, beauftragt als sogenannter Administrator, jederzeit sicherzustellen, dass der Bestand an ausgegebenen Wertpapieren genau dem Bestand an hinterlegter Kryptowährung entspricht. Und er hat auch ein Vetorecht bei jeder Transaktion. Da gibt es dann auch Videocalls, die gemacht werden müssen. Das Ganze ist ein festgeschriebenes Protokoll, wenn das Volumen des ETCs steigt oder fällt, mit einem wirklich hohen Grad an Sicherheit.
Okay. Also ein bisschen Vertrauen muss auch da sein, ne, grundsätzlich. Und es ist auch entgegen dem eigentlichen Gedanken vielleicht von dem Bitcoin, wo man sagt, ich bin eigentlich der Herr von allem, ne, ich brauche da keine dritte Instanz. Seid ihr dann halt doch eine dritte Instanz, die man dann halt als Vehikel nutzen muss, wenn man sich mit dem Thema da nicht tiefer beschäftigen will, wo ich auch Verständnis für habe, weil es ja dann doch irgendwie komplexer wird, ne, mit dem Cold Wallet und
ja, okay. Also wir bauen quasi eine Brücke aus dem konventionellen Finanzmarkt zu den Kryptowährungen.
Ja.
Und entlang dieser gesamten Kette, die da beschäftigt wird, finden sich nur regulierte Partner. Da werden natürlich jetzt deine zweite Gruppe, die Utopisten, sagen, das ist wahnsinnig uncool, dass die konventionelle Finanzbranche jetzt dermaßen Zugriff bekommt auf die entsprechenden Blockchain-Systeme. Aber die meisten von uns sind nun mal involviert. Die kriegen ihr Gehalt in klassischer Fiat-Währung. Wir geben unser Gehalt in klassischer Fiat-Währung aus. Wir sind nun mal gezwungen, in klassischer Fiat-Währung noch irgendwie zu operieren.
Ja.
Wir sind noch nicht in einem Land, was ausschließlich Bitcoin benutzt.
Ja, obwohl schon viel Zeit vorbeigegangen ist, die Leute wollen immer noch nicht so wirklich umsteigen auf den Bitcoin, was ich persönlich verstehen kann, grundsätzlich. Naja, gut, aber okay, das ist wie gesagt immer das Thema, wie geht's weiter mit dem Bitcoin in Zukunft? Das wissen wir ja alle nicht so genau. Und die, die vielleicht jetzt sagen, ich erwarte, dass der Bitcoin auf 100.000 steigt, nehmen wir jetzt die Gruppe der, naja, bisschen Zocker vielleicht, die könnten ja auch jetzt bei der Bison-App beispielsweise kaufen. Die könnten aber auch bei euch jetzt ein ETP kaufen oder ETC kaufen.
Genau.
Kostenmäßig, wie kann man das vergleichen? Seid ihr da ungefähr gleich?
Also jetzt gerade mal auf den Bitcoin bezogen. Wenn ich eine Wertpapiertransaktion mache, dann hängt das von meinem Online-Broker ab, wie viel hier tatsächlich veranschlagt wird. Das reicht von null. Und wenn ich über Broker gehe wie Scalable und dann über Plattformen wie GetEx handle, bis hin zu, sagen wir mal, 4 bis 5 Euro, wenn ich das über Xetra handle.
Plus also Spread
ich jetzt? Nee, Transaktionskosten.
Ach, Transaktionskosten.
Die mir abgezogen werden. Ne? Mhm. Oder bei anderen Brokern ist es auch nochmal deutlich mehr. Plus dann den Spread an der Börse, also die Differenz zwischen An- und Verkaufspreis. Mhm. Und da gehört unser Bitcoin-Produkt zu, oder das ist das liquideste in ganz Europa. Mhm. Das hat ein XLM an der Börse, das ist so ein Maß, was die deutsche Börse permanent ausrechnet für ETFs und ETPs. Zwischen 10 und 20. Also wenn man 100.000 kauft und gleich wieder verkauft, dann hat man ein Spread von 10 bis 20 Basispunkten.
Mhm, mhm. Also 0,1, 0,2.
Ja, also total wenig. Mhm. Und das kombiniert, je nach Ordergröße halt mit den Kosten, die der Broker entsprechend in Rechnung stellt, das kann sehr günstig sein, sogar im Vergleich eben zu einer Kryptobörse. Also bei Bison, nach meinem Kenntnisstand, bezahle ich da über 1% pro Transaktion.
Mhm. Okay, also das Handeln ist da teurer.
Ja, offenbar, ja.
Aber dafür gibt es, glaube ich, keine laufenden Kosten. Bei euch gibt es ja dann laufende Kosten für das, für das Produkt.
Okay. Genau, also es ist ein gewisser Aufwand, dieses Produkt zu verwalten. Und das wird entgolten durch eine Total Expense Ratio, ist auch öffentlich, kann auch jeder in den entsprechenden Produktbeiblättern einsehen und ist im Kryptobereich, weil es eben alles noch relativ neu ist, auch im Vergleich zu ETFs relativ hoch. Also wir reden hier von 1,5 bis 2%, die im Jahr, wenn ich es über das Jahr hinweg halte, das Asset, dann abgezogen werden für die Verwaltung des Assets. Im ETF-Bereich, da sind wir jetzt bei, ich weiß nicht, 12 Basispunkten für den MSCI World oder sogar noch drunter oder für den S&P 500 ETF, den kriege ich für 5 Basispunkte. Allerdings sind da auch ein paar Milliarden drin. Ja, da ist eine fast dreistellige Milliardenanzahl investiert. Da habe ich natürlich Größenvorteile, die es im Moment in unserer Produktgruppe noch nicht gibt.
Okay, wollen wir nochmal das Thema vielleicht noch anschneiden mit den Steuern. Da habe ich jetzt auch aus dem Interview mitgenommen, dass offenbar bei euch erstmal keine Steuern anfallen, egal wie lange ich das Produkt halte.
Das ist bei den Single-Cryptocurrency-Produkten derzeit der Fall, richtig. Mhm. Und zwar basiert das eigentlich auf der Gesetzgebung oder auf der Steuergesetzgebung und Rechtsprechung für Goldprodukte. Da hat man irgendwann, hat der Fiskus gesagt, okay, also der Bundesfinanzhof hat gesagt, wenn das Produkt zu 100% physisch hinterlegt ist mit Goldbarren und eben als ETP an der Börse verpackt 1:1 gehandelt wird, dann ist das ETP so zu sehen wie physischer Goldbesitz. Und physischer Goldbesitz bedeutet, wenn ich es länger als ein Jahr halte, dann muss ich auf Erträge, die ich nach dieser Haltefrist habe, keine Steuern zahlen. Mhm. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil einerseits. Und
bei erst ab einem Jahr, nur ab einem Jahr dann.
Richtig. Mhm. Und alles unter einem Jahr, da zieht mir zwar der Online-Broker keine Abgeltungssteuer ab, aber ich bin selber dafür verantwortlich, das in meine Einkommensteuererklärung entsprechend.
Ist aber schon eine wichtige Sache jetzt, ne? Gerade bei euch, weil man ja das vielleicht vergessen könnte, ne? Und das ist dann keine gute Idee.
Richtig. Ja, das ist Steuerhinterziehung.
Ja.
Wenn ich solche Erträge verschweige, ich habe da auch einen Freibetrag von 600 Euro an Erträgen, darunter passiert nicht viel. Ja? Aber trotzdem sollte man sich darüber im Klaren sein, dass dieser Vorteil natürlich auch sich zum Nachteil auswirken kann. Wenn ich es nämlich länger halte als ein Jahr und Verluste habe, mit Verlusten verkaufe, dann kann ich diese Verluste bei meinem anderen Wertpapierportfolio auch nicht verrechnen.
Ja.
Also das hat immer zwei Seiten. Mhm. Wenn ich wirklich über längere Frist in dieser Kryptoanlageklasse anlegen möchte mit Buy and Hold, dann ist das super, weil mir, wie gesagt, ab einem Jahr Haltefrist dann keine Steuern abgezogen werden auf Erträge, die dann hoffentlich kommen.
Ja, ich meine, ist ja generell sowieso vielleicht eine ganz gute Marschrichtung auch zu sagen, wenn ich es mache, dann auch wieder mit etwas Anlagehorizont. Alles andere wäre ja wirklich reines Gezocke, ne? Also mindestens mal ein Jahr zu halten würde ja auch bedeuten, dann wäre es ja auch so oder so steuerfrei, was ja ein schöner Anreiz eigentlich ist. Grundsätzlich.
Korrekt, genau.
Aber ja. Das Gefährliche ist halt vielleicht hier, dass es eben auch nicht abgezogen werden würde, wenn ich unter einem Jahr bleibe und würde eigentlich Steuern zahlen müssen, wird es von euch eben nicht erledigt, dieses Steuern bezahlen, sondern muss man dann selbst als Anleger dran denken dann.
Korrekt, Steuererklärung. Genau. Das Gleiche gilt übrigens für alle Plattformen, anderen Krypto-Plattformen, über die wir schon gesprochen haben.
Mhm. Okay. Ja,
auch die ziehen nicht irgendwie automatisch Abgeltungssteuer ab, sondern das muss man in Eigenregie bewältigen. Es gibt auch Tools dafür, also die Kryptoszene ist ja, da sind ja ITler, ne? Und die sind auch fündig, da entsprechende Tools zu entwickeln. Da kann man, muss man nochmal googeln, Krypto-Steuer-Tools, kann man sich das erleichtern. Aber die meisten, das hat leider das Verhalten gezeigt, die verkaufen ja, wenn sie Verlust gemacht haben. Mhm. Also das Rational wäre eigentlich, wenn die Kurse unten sind, zu kaufen. Aber viele sind leider zyklisch unterwegs und verkaufen, wenn sie Verlust gemacht haben.
Ja.
Das heißt, da muss man auch nichts versteuern. Ne?
Die menschliche Schwäche trifft auch den Kryptomarkt, ne, in dem Bereich. Ja. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das gerade dort vielleicht sogar noch ausgeprägter ist, weil ja da die Turbulenzen ja auch nochmal eine ganz andere Kategorie sind, muss man ja wirklich sagen.
Also,
von der Volatilität ist eine ganz andere Nummer.
Genau, also du nennst es Turbulenzen. Ich würde sagen, mit Blick auf die Betrachtung als Anlageklasse, die Volatilität, also die Schwankungsbreite, die durchschnittliche Schwankung, der ich so ausgesetzt bin im Kryptomarkt. Mhm. Und die ist je nach Marktsituation total unterschiedlich. Also in den ersten Monaten dieses Jahres, da war der Bitcoin nicht volatiler als ein MSCI World Index. Mhm. Sobald jetzt aber natürlich eine Hoffnung kommt, dass in den USA jetzt Bitcoin-ETFs kommen und alle denken, dass da wahnsinnige Mittel jetzt investiert werden demnächst, dann gibt's auf einmal ist die Volatilität eine ganz andere und die kann also in entsprechenden Marktphasen, auch im Kryptowinter, dann bis zu 70 oder 80% betragen und das muss man natürlich aushalten. Ne? Und da spricht natürlich auch vieles dafür, dass man eben nicht 50% seines Portfolios in Kryptowährung halten sollte, wenn man einen strategischen Buy-and-Hold-Ansatz
betreibt. Aber das fehlt nach meiner Erfahrung vielen, also diese Finanzmarkterfahrung, ne? Und da ist kein Free Money, ne? Da kann man nichts, es wird nichts geschenkt, auch auf dem Markt nicht, ne? Und das, das werden viele erstmal noch schmerzhaft dann lernen müssen. Ich meine, das ist die Erfahrung, die du hast, die ich habe, und da weiß man eben, wie man da vorgeht, aber jemand, der noch völlig unbedarft ist in dem Bereich, könnte sich schon eine blutige Nase holen, ne?
Relativ also schnell. Die Beobachtung ist, entlang eines Trends, ein Trend steigert das Selbstbewusstsein des Anlegers und ein Trend kann sich aber genauso schnell auch umkehren. Also das schöne Beispiel ist für mich immer das Truthahn-Beispiel. Ne? Der Truthahn kommt auf die Welt, wird wohl ernährt, steigt beständig, absolut ohne Volatilität in seinem Gewicht an, ist auch total glücklich, bis zu Thanksgiving. Wo ein völlig unerwartetes Ereignis ihn heimsucht.
Dann kommt die Abrechnung.
Genau. Und während der Zeit war aber relativ wenig Veränderung. Das war ein ganz klarer Trend, den es die ganze Zeit gab, den ich über eine kurze Frist entsprechend auch mit Daten hinterlegen kann. Ja? Mhm. Also dieses Beispiel kommt auch schön prominent vor in dem Buch Schwarzer Schwan von dem Wirtschaftstheoretiker Nassim Taleb. Das ist auch vielleicht mal einen Blick wert und eine Überlegung wert.
Okay.
So sind eben Trends am Finanzmarkt. Ja, und ich kann nie wissen, was alle Akteure am Markt einerseits erwarten und was sie in Zukunft erwarten. Deswegen bin ich so ein Buy-and-Hold-Typ geworden.
Es gab ja auch irgendwann mal so einen Spruch, ich weiß nicht, ob ich das nochmal richtig zusammenbekomme, Bitcoin ist da sind Leute drin, die sich mit der Finanzwelt nicht auskennen und mit IT nicht auskennen. Also die kommen da zusammen. Ne? Also die kennen sich in beiden Bereichen eigentlich nicht wirklich aus. Also nicht alle, einige. Und sind dann halt komplett überfordert. Aber trotzdem, wir reden ja jetzt auch nur über eine Beimischung. Und ich würde jetzt gerne dazu dir was zeigen und teile deswegen meinen Bildschirm. Und jetzt müsstest du meinen Bildschirm schon sehen.
Oh ja, das kommt mir natürlich bekannt vor.
Das kommt dir wahrscheinlich bekannt vor. Und da reden wir jetzt über eine Lösung von euch, die ist so eine Art Innovation, kann man vielleicht sagen. Ne? Und wir reden jetzt hier über einen Kryptokorb. Das heißt, wer weiß denn schon, welche die richtige Kryptowährung ist? Und dafür habt ihr dann eine Lösung geschaffen. Und das nennt sich jetzt Crypto-Basket und dann ein uns allen doch recht bekanntes Wort MSCI World für Kryptowährung. Klingt so, als wäre das jetzt eine ganz ausgewogene Geschichte.
Also tatsächlich haben wir den Index von MSCI, den es seit letzten November gibt, als Indexfamilie lizenziert für das ETP. Und es sind 20 Kryptowährungen darin enthalten. Mhm. Mit einem Ausschlüssen können wir gleich noch dazu. Genau, da ist die genaue Indexzusammensetzung auch schön zu sehen. Mhm. Und da sieht man, der Bitcoin bei 30,8% im Augenblick und Ethereum 26,6 sehe ich. Also das liegt schlicht daran, dass der Bitcoin eben so viel an Wert zugenommen hat in jüngster Zeit. Ja. Denn beide sind begrenzt bei 30%. Mhm. Damit also tatsächlich ist die Dominanz von Bitcoin noch deutlich höher im Kryptomarkt. Mhm. Aber hier im Index haben wir sie begrenzt auf 30%. Und die restlichen Prozente, die verteilen sich dann auf das, was man vielleicht Altcoins nennen würde. Also alternative Blockchain-Systeme, die teilweise auch schon eine recht gute Historie haben. Mhm. Und das Ziel war aber letztlich, 85% des Wertes des Kryptomarktes abzudecken. Und das wird hiermit erreicht. Das ist wie beim MSCI World, der deckt 85% aller Aktien, aller in Industrieländern gelisteten Aktien ab, des Wertes. Streng nach Marktkapitalisierung. Und genauso macht das hier mit der US-Dollar-Marktkapitalisierung dieser Index eben auch. Außer, dass eben die größten Komponenten auf 30% begrenzt sind. Mhm. Und wer sich ein bisschen mit Krypto beschäftigt, dem werden hier vielleicht der ein oder andere Coin fehlen. Da hat MSCI schlicht und einfach gesagt, okay, also sowas wie Dogecoin oder Shiba Inu, die eher sogenannte Meme-Coins sind, rein zur Spekulation, wo also hinter der Blockchain nichts weiter steht, als eigentlich eine neue Kryptowährung geschaffen zu haben, die sind hier auch nicht enthalten.
Und das heißt, genauso, also da muss irgendeine Story noch sein, wo man sagt, damit ist der Coin irgendwo gerechtfertigt?
Ja, es muss eine klare, dezentrale Blockchain geben.
Die gibt es bei den Meme-Coin nicht?
Und doch, bei den Meme-Coin gibt es sie auch, aber es gibt keine weitere Anwendung dafür.
Ja, aber was für Anwendung habe ich denn für Avalanche oder Filecoin, wüsste ich es auch nicht genau. Also da müsste man auch nochmal genauer hinschauen, ne, wie die Definition vielleicht ist.
Also da gibt es Entwickler drumherum, die Anwendungen stricken, wo letztlich die Kryptowährung eigentlich nur ein Austauschmedium dieses Blockchain-Systems ist. Mhm. Und bei Shiba Inu und Dogecoin sind die Gründe für den Start total offensichtlich. Nicht drin ist zum Beispiel auch der Binance-Coin, weil das ein zentral gesteuerter Coin ist. Also hier sind nur dezentrale
Blockchain-Systeme und Stablecoins fehlen auch dann, ne?
Und Stablecoins fehlen, aber das ist irgendwie logisch, weil man die zum Investieren ja eigentlich nicht nehmen möchte. Das sind ja quasi
die tun ja nicht. Ne?
Genau, ja, die repräsentieren den Wert von Fiat-Währung in Kryptowährung. Mhm. Und warum soll ich in die investieren? Aus dem konventionellen Finanzmarkt, das macht keinen Sinn, wo ich ja alle Möglichkeiten habe, entsprechend auch Cash zu hinterlegen. So kommt jetzt dieser Index zustande und es ist der am breitesten diversifizierte. Also es gibt auch noch, will ich nicht verhehlen, von anderen Anbietern gibt es auch solche Basket-Produkte, so bis zu 10 Produkten etwa. Und unseres enthält tatsächlich am meisten alternative Coins, auch nicht komplett alle, aber wir haben also eben mit, wenn man Wertpapier startet, dann muss man ja auch zusammenarbeiten mit dem Clearer von der Börse, der muss auch sein Okay geben zu dem, was da drin steckt und was hinterlegt ist, der muss das Risiko davon überprüfen können und von daher ist das von uns alles mit dem Regulator so abgestimmt und enthält deswegen diese maximale Anzahl von Werten. Mm. Ja, und damit bin ich halt breiter gestreut. Ich muss mich nicht mehr drum kümmern.
Ist ja, du bist breiter gestreut, aber ich will trotzdem etwas Kritisches dazu sagen, weil
aber gern,
diese Streuung, ja, die könnte auch irgendwie, ich weiß nicht, also nur eine gefühlte Sicherheit sein, weil ich bin der Meinung, dass da ganz viel auch Krypto-Schrott dabei ist, ganz ehrlich, weil ich glaube, da wird vieles auch nochmal verschwinden. Das heißt, es kann gut sein, dass da von den anderen Währungen, dass das, also sogenannte, also ob man jetzt Shitcoin dazu sagen will, also einige würden es tun, brauche ich die wirklich? Ja, wenn überhaupt, setzt sich doch maximal die ganz großen Währungen da langfristig durch. Und ich glaube, ich bin hier breit gestreut, am Ende geht alles den Bach runter bis auf Bitcoin, könnte ja passieren. Und dann habe ich nicht den Effekt, den ich vielleicht will, dass ich mein Risiko streue. Also ich finde, das ist nicht unbedingt definitiv eine Risikostreuung.
Also
sogar vielleicht mehr Risiko, als ich bräuchte jetzt im Depot.
Also die Aussage, dass die großen Kryptowährungen in Zukunft dominieren werden, ist natürlich auch eine Wette, die ich eingehe. Ja, dann bin ich ja frei.
Auf jeden
dann
kann Fall ich ja trotzdem
Wette, nur Bitcoin und Ethereum kaufen. Mhm. Also das ist eine Annahme über die Zukunft. Mhm. Wenn man jetzt aber annimmt, dass tatsächlich die Blockchain-Systeme untereinander auch konkurrieren und dass es da durchaus das ein oder andere geben kann, was zum nächsten Ethereum wird, dafür ist dieser Basket wirklich wunderbar geeignet, weil ich mich gar nicht drum bemühen muss. Mhm. Denn der wird alle Vierteljahr neu zusammengesetzt. entsprechend der Indexregeln und ich brauche mich nicht weiter drum kümmern. Das ist der Vorteil dieses Baskets. Also es bietet auch eine Möglichkeit für jede Menge Chancen, die im Markt entstehen.
Okay.
Das führt allerdings nicht unbedingt zu einer geringeren Volatilität als im Bitcoin. Darüber muss ich mir auch im Klaren sein. Ja, also die Volatilität des Baskets kann durchaus höher sein. Sieht man
hier an den Zacken. Wir haben ja einen Index gegen Bitcoin. Ne? Der Index lief jetzt backtestartig jetzt seit 2019 ja sogar einen Tick besser wie der Bitcoin alleine.
Korrekt. Also offenbar ist der Wert in Altcoins angestiegen zugunsten eines Investors in dem Basket-Produkt. Aber es ist nicht zwangsläufig so, dass die Volatilität geringer ist, dieses Crypto-Basket-Produkts. Ja. Dafür habe ich natürlich deutlich mehr Chancen auch wahrnehmen können und quasi Chancen und Risiken auf mehr Schultern verteilt. Das ist ja der Sinn der Diversifikation letztlich. Oh. Also im Grunde müsste man sagen, ich gucke mir den MSCI World an und der bietet natürlich die deutlich geringere Volatilität gegenüber den Werten, sagen wir mal, in der Rangliste Nummer 1400. Ja, da sind vielleicht super risikoreiche Aktien drin und deren Volatilität, die habe ich hier zum Teil eben auch durch Diversifikation für mich nutzbar gemacht.
Okay, gut. 30% ist gedeckelt, ja, bei den generell bei allen.
Laut Indexregelwerk.
Das bei allen. Hat jemand so festgelegt oder ist da irgendeine tiefere Idee dahinter?
Also grundsätzlich war die Idee zu sagen, dass der Index nicht zu sehr dominiert werden sollte von einer Kryptowährung. Ansonsten ist der Mehrwert relativ gering, wenn sich tatsächlich nur das meiste abspielt in den unteren. In den unteren Kryptowährungen und deswegen der Deckel von 30%. Das ist also nichts Unübliches im Indexgeschäft. Der Index repräsentiert den Markt trotzdem recht gut.
Okay, und das wäre jetzt praktisch so die Beimischungsmöglichkeit. Ich hole mir direkt jetzt ein ganzes Bündel von Kryptowährungen damit rein.
Genau.
Ich habe auch eine kleine Umfrage gemacht, also die ist nicht repräsentativ, um Gottes Willen, ne? Die habe ich jetzt bei X gemacht und mal die Frage gestellt, da sind ja auch jetzt alle möglichen Leute dann beteiligt, ist ja eine Grundsatzfrage, ne? Mache ich überhaupt Krypto in ein gestreutes Portfolio, war die Frage, oder ist das für euch Bestandteil eines gut gestreuten Portfolios? Das sagten jetzt 36% ja und 64% nein. Ist das so, was du erwartet hättest als Antwort?
Ja, also wundert mich jetzt nicht die Art der Antwort. Und es ist auch vieles, was wir entsprechend hören. Also vielen ist Kryptowährung tatsächlich zu volatil, um es in einem breit gestreuten Portfolio einzusetzen. Aber die Frage ist ja, wer steht jetzt letztlich dahinter? Und kann ich es vielleicht so einsetzen, dass es keinen allzu großen Schaden anrichtet, während es aber für sehr, sehr große Chancen steht in meinem Portfolio?
Genau.
Und das bedeutet, ich mische eben nicht 50% bei, wie eingangs gesagt, wie ich jetzt einen Aktien-ETF beimischen würde, sondern ich mische eben deutlich weniger bei. Und hätte man die Frage so gestellt, wäre sie vielleicht anders beantwortet worden. Plus viele wissen gar nicht, wie einfach ich das mit Wertpapieren letztlich auch gestalten kann.
Ich habe versucht, wirklich jetzt keine Tendenz in die Frage reinzubekommen, so wie, was will ich eigentlich jetzt hören? Ne? Also ich war da wirklich offen jetzt. Aber klar, ist schon die Frage auch für viele wahrscheinlich, wie mache ich es überhaupt? Und da habt ihr ja eine Lösung am Markt. Und jetzt kommen wir zur Studie noch. Die fand ich auch sehr spannend. Es gibt nämlich eine Studie von euch, wo ihr sagt, okay, was wäre denn jetzt in der Vergangenheit passiert, wenn ich in ein normales Portfolio, also ein wohlgestreutes Portfolio mit Global Equity, also globalen Aktien, mit globalen Emerging Markets, mit Fixed Income, also mit Anleihen, mit Gold, mit Commodity, wenn ich da noch einen Krypto-Bestandteil mit reinhole. Ne? Das war die Ausgangsfrage.
Genau. Wichtig zu erwähnen dabei ist, dieses Portfolio, was man hier sieht, das ist eines, was man eben häufig findet. Das ist also kein optimiertes Portfolio oder keins, was wir vorschlagen, eins, das springt einem geradezu ins Auge, wenn man sich mit Private Banking befasst oder eben auch in viele Anlegerportfolios reinschaut, also Industrieländer, Schwellenländer. Dann wichtig die Staatsanleihenkomponente aus heimischer Währung. Das haben wir auch berücksichtigt. Dann ist eben ein bisschen Gold in Form von ETCs, hatten wir eingangs drüber gesprochen, beigemischt. Und ein entsprechender Rohstoff-ETF auch noch. Auch darüber kann man zum Beispiel streiten, über die Klasse Rohstoffe, ob ich die so toll mit einem ETF abbilden kann.
Aber es geht ja um ein möglichst breit gestreutes Portfolio wahrscheinlich.
Genau.
Und da haben wir ja dann alles drin.
Also ja, es deckt
Immobilien im Grunde
alles ab, was ich an liquiden Werten abdecken kann. Immobilien sind nicht liquide, also haben wir die da nicht berücksichtigt.
Okay, gut. Und dann kommt eben noch dieser Krypto. Und das ist jetzt euer Basket, ne? Den man jetzt da...
Richtig.
So, und dann gibt es jetzt unterschiedliche Annahmen. Ne? Einmal haben wir ja die 1% Beimischung, da haben wir die 2% Beimischung, ne? 3%, 4%, 5%. Das sind so die vorgeschlagenen Beimischungen, ne?
Genau, also da sieht man aber, wie vorsichtig wir eigentlich angefangen haben. Also wir testen jetzt nicht 15% versus 10 versus 5,
das sondern ja tatsächlich krasser.
1 bis 5.
Ja. Das wäre ja noch krasser gewesen dann. Ne? Also, und das ist jetzt ein Ergebnis des Backtests. Ne? Da haben wir jetzt einen Zeitraum und jetzt kommt der Zeitraum, muss man auch dazu wissen, ne? 2010, also fast Entstehungszeitpunkt des Bitcoins, bis 2023 hätten wir ohne Krypto-Beimischung, was wahrscheinlich für die meisten zutrifft, 83% Return, ne, in dem Portfolio, in dem Zeitraum, bei 8% Volatilität. Und das jetzt kommt 1% Krypto dazu und dann sind wir dann schon bei 133% Performance und 2, 3, 4, 5 und wohlgemerkt einer monatlichen Anpassung, ne, an diese Verhältnisse. Das heißt, es wurde monatlich praktisch immer wieder,
korrekt,
in dem Fall ja, genau, Coins verkauft, ne, jeden Monat Coins verkauft, weil ihr einfach zu groß geworden wäret mit dem Anteil dann. Also mehr als 1% hätte es ja nie sein dürfen. Oder 1, 2, 3, 4, 5 jeweils. Das heißt, man musste regelmäßig was tun im Portfolio. Das wäre schon viel, viel Aufwand gewesen.
Ja, ist korrekt. Wir haben das auch gemacht mit jährlichem Rebalancing und quartalsweise Rebalancing.
Habe ich auch dabei.
Ja. Allerdings ist dann das Portfoliorisiko schon erheblich aus der Reihe getanzt. Also wenn ich vorher 8% hatte, dann habe ich jetzt auf einmal 17% mit 5% Krypto gehabt.
Ja, im Durchschnitt, ne? Beim vierteljährlichen.
Ja.
Und dann beim jährlichen,
was
noch am realistischsten vielleicht wäre, da gehen wir jetzt natürlich in extreme Steigerungen rein, mit auch extremer Volatilität. Und das bei so einer kleinen Beimischung ist schon beeindruckend, ne? Dass man da so eine Schwankung dann reinbekommt und eben aber natürlich auch auf der anderen Seite positiv gesehen eine gute Performance, also eine viel bessere Performance.
Also die Performance kommt schlicht und einfach zustande, weil Bitcoin fast nichts gekostet hat im August 2010.
Das würde ich auch sagen, ne?
In Prozentsätzen ausgedrückt sprengt das eigentlich fast jedes Analyseprogramm, wenn ich das zum heutigen Wert dann letztlich hochrechne.
Ja.
Also muss ich mir Gedanken machen, sind die Ergebnisse hier wirklich so repräsentativ für die Zukunft?
Du nimmst es mir praktisch schon vorweg.
Ja. Also ein Ergebnis kann ich zumindest mal festhalten, das monatliche Rebalancing, das scheint irgendwie sinnvoll zu sein.
Ja, das ist aber schon viel Aufwand, ne? Also wer will jeden Monat rebalancieren, das ist...
Ich habe den Steuervorteil auch nicht. Ja, genau.
Okay, aber du sagst ganz richtig, erstens mal war 2010 vieles von diesen anderen Coins noch gar nicht am Markt, noch gar nicht erdacht,
ja
das war noch, sondern hauptsächlich der Bitcoin und der hat natürlich eine atemberaubende Performance. Ich hatte es auch irgendwo noch vorbereitet, aber wenn man das sich mal anschaut, der war ja praktisch bei dem längeren Chart kaum zu sehen am Anfang, weil er ja fast nichts wert war und erst später ist er dann eigentlich noch stark angewachsen und im Vorfeld habe ich jetzt auch nochmal eine andere Kalkulation mal gemacht. Und zwar eine Beimischung gemacht, statt 5% Bitcoin, 5% Tesla beizumischen zu einem Marktportfolio. Ne? Und das kommt auf ganz ähnliche Ergebnisse, weil man einfach dann, also hier ist es jetzt, seit 2014 wurde einem Marktportfolio einmal 5% Bitcoin beigemischt, dann haben wir eben eine entsprechende Steigerung und einmal nochmal 5% Tesla. Ne, und wenn man jetzt seit 2018 das Gleiche gemacht hätte, also praktisch den Markt genommen und da 5% Bitcoin beigemischt hätte, hätte man weniger Performance gehabt, als wenn man jetzt noch 5% Tesla beigemischt hätte. Ist nicht ganz vergleichbar, weil es ja eben keine weitere Anlageklasse ist, aber eben ein Ausdruck ist von einer außergewöhnlich guten Performance in einem gewissen Zeitraum.
Genau.
Hier ist es jetzt nochmal, das langfristige Bild vom Bitcoin, wo wir sehen, hier ist ja gar nicht zu sehen, ne? Das ist ja Bodensatz, ne? Und erst da merkt man dann die Preise von heute. Hier haben wir ganz außergewöhnliche Ausschläge ja gesehen, zwischenzeitlich.
Zwei Hypes,
Zwei Hypes. Und das auch nochmal ein schöner Vergleich. Kannst du dir vorstellen, was die blaue Linie da unten ist? Also das Gelbe ist der Bitcoin.
Vielleicht das Gesamtportfolio?
Nee, das kann man so sagen, das ist eigentlich der MSCI World im Vergleich jetzt. Ne? Also man kann da kaum noch Schwankungen erkennen, weil das halt im Vergleich komplett verzerrt ist. Deswegen ist es halt auch so, dass ja so eine Beimischung extreme Veränderungen bewirkt. Hier ist es nochmal der Vergleich von Marktportfolio, blau, einmal mit 5% Bitcoin-Beimischung, einmal mit 5% Tesla-Beimischung, nochmal jetzt als Beispiel. Und wenn man jetzt diese extremen Jahre, zum Beispiel das Jahr 2017, mal rausnimmt aus der Betrachtung, dann sieht es eben nicht mehr so ganz beeindruckend aus. Dann ist es eben mit 5% Tesla sogar besser gewesen mit der Beimischung. Nur mal so als Überblick über das Ganze.
Kommt eben immer auf die Zeiträume an,
genau,
die man sich anschaut.
Genau.
Deswegen haben wir in der Studie ja da auch noch ein bisschen statistische Arbeit gemacht.
Ja, nee, das ist schon eine interessante Studie, die natürlich zum Ergebnis kommt, dass sehr stark davon profitiert, dass eben der Bitcoin eine atemberaubende Wertentwicklung hinter sich hat. Ist es nach deiner Meinung realistisch, dass es ähnlich weitergeht oder könnte es so kommen? Oder würdest du eher sagen, nee, also so viel Luft nach oben sehe ich da jetzt in Zukunft nicht mehr.
Also es wäre fahrlässig, aus diesem relativ statischen Zeitraum, den ich mir da anschaue, wirkliche konkrete Rückschlüsse auf die Zukunft dann auch abzuleiten. Sondern was wir als zweiten Teil der Studie ja gemacht haben, wir haben ein 3-Jahres-Intervall genommen und haben 1000 Stück davon durch diesen Zeitraum durchlaufen lassen. Und die Ergebnisse davon, die haben wir statistisch gesammelt und haben mal geschaut, stimmt das ungefähr überein mit dem, was wir für den Gesamtzeitraum gemessen haben. Mhm. Und da gibt es, der Statistiker sagt, eine hohe Signifikanz. Mhm. Das heißt, wenn ich monatliches Rebalancing hatte mit 3%, dafür wurden diese Tests durchgeführt, 3% Kryptowährung, dann hatte ich eine Verbesserung des Ertragsrisikoprofils um 60%, also des Sharpe Ratios vom Gesamtportfolio. Und das ist natürlich erheblich. Aber wie gesagt, monatliches Rebalancing, ich muss also relativ oft meine Gewinne einstreichen und da auch tätig werden. Mhm. In die Zukunft gerechnet würde ich sagen, ich kann mit einem Anteil von 3%, sagen wir mal, am Gesamtportfolio oder am 3% war nicht Gesamtportfolio, sondern des Risikoportfolios, kann ich zumindest dafür sorgen, dass ich hier entweder ein Renditeturbo habe oder, wenn es genau in die andere Richtung geht, ein überschaubares Risiko. Mhm. So würde ich das für die Zukunft einfach sehen.
Mhm. Es gibt ja auch Fonds, die das machen, ne? Die ein bisschen Krypto beimischen auch.
Ganz genau.
Ja. Die machen das auch wahrscheinlich mit Produkten von euch, ne? Eventuell.
Gibt's auch, ja. Mhm. Also unsere Produkte werden auch von Portfolio-Managern im Markt eingesetzt. Also wir haben jetzt nicht nur private Anlegerinnen und Anleger in unseren Produkten als Investoren entsprechend drin, sondern es sind auch viele Profis da drin. Es sind auch viele, die sich zyklisch zum Beispiel einstellen, aber so ist das halt am ETP-Markt, dass da die Profi-Anleger auch eine große Rolle spielen.
Okay. Wie siehst du denn, also grundsätzlich die Zukunftsfantasie für den Bitcoin, hast du da was irgendwie, wo du denkst, da wird der mal sein? Also viele haben ja diese Laseraugen-Sache mit den 100.000. Hast du auch schon ein Bild mit Laseraugen gemacht von dir?
Nee, also ich bin wirklich gegenüber entsprechenden konkreten Prognosen absolut vorsichtig.
Da bleibst du deiner Linie treu.
Ja. Es geht schließlich darum, einfach eine strategische Quote ungefähr zu finden, wenn man in diese Anlageklasse investieren will. Mhm. Und es gibt zumindest Ansatzpunkte dafür zu sagen, okay, Bitcoin-ETF, wenn der kommt in den USA, wahrscheinlich kommen gleichzeitig 7, 8, 9 Produkte, dann hat das eben eine hohe Vertriebskraft, so ein Produkt. Und das führt zwangsläufig zu enormen Zuflüssen. Wir haben ja vorhin drüber gesprochen, ne? Die Kryptoanlageklasse hat eine relativ geringe Marktkapitalisierung im Verhältnis zu risikoreichen Aktien. Also kann sein, dass da sehr viel Geld in den Markt reinfließt. Und das führt natürlich dazu, dass dann die Kurse enorm steigen werden. Und andererseits gibt es das sogenannte Bitcoin-Halving im April nächsten Jahres. Da wird also die Schwierigkeit, um neue Blöcke hinten an die Blockchain dran zu hängen, verdoppelt. Und im Vorfeld gab es da immer eine relativ große Kurssteigerung beim Bitcoin-Kurs gegen den US-Dollar. Auch das sorgt für Fantasie. Und jetzt könnte ich hingehen und sage als Buy-and-Hold-Anleger, naja, ich bin ja nicht der einzige schlaue Mensch. Es gibt viele schlaue Menschen draußen im Markt, die ihre Erwartungen entsprechend positionieren. Und das könnte sein, dass alles heute schon eingepreist ist.
So wäre es ja im effizienten Markt.
Ja, genau. Also Eugene Farmer kann man locker übertragen, auch auf dieses Bild von Bitcoin im konventionellen Finanzmarkt, nämlich die Gegenwert in US-Dollar. Und da könnte sein, okay, da ist jetzt schon einiges eingepreist. Oder was jetzt den Start der Bitcoin-ETFs in den USA angeht, eine Wahrscheinlichkeit davon. Angenommen, ich halte heute, halte das für relevant, dass das jetzt im Februar bis März entsprechend kommt mit der 20%igen Wahrscheinlichkeit, dann ist halt 20% eingepreist von diesem Preiseffekt, von dem enormen Preiseffekt, der sich da ergeben könnte. Mhm. Ja, also das sind so die Fantasien, die im Moment existieren für den Bitcoin. Ich glaube allerdings daran, auf der anderen Seite, oder sagen wir mal, was heißt ich glaube, ich habe gute Gründe, das zu glauben, dass Kryptowährungen im institutionellen Bereich immer mehr genutzt werden. Tatsächlich in ihrer eigentlichen Funktion als sicherer Wertspeicher. Und da werden viele Institutionelle auch nicht drum rumkommen. Es gibt auch schon die ersten digitalen Wertpapiere, die jetzt auf der Ethereum-Blockchain laufen. Und das ist ein Prozess, der ist auch durch den Kryptowinter nicht behindert worden. Der ist da immer weitergegangen. Also in dem schlimmen Jahr 2022, wo also tatsächlich viele Player aus dem Markt gegangen sind, da ist die Adaption, nennen wir das im Kryptobereich, also die Akzeptanz bei professionellen Playern weiterhin gestiegen. Und wenn das weiterhin anhält, dann steigt natürlich auch die Bedeutung eines solchen Coins weiterhin an.
Mhm. Okay. So die Themen, die vielleicht jetzt noch dagegen sprechen könnten, also die Kritik mit dem Energieverbrauch haben wir ja immer wieder. Ne? Wie siehst du das? Oder auch Regulierung. Es könnte ja auch irgendwie eine Regierung auf die Idee kommen und sagen, ja, sowas wie Bitcoin wird ab sofort verboten. Also der Besitz wird verboten. Ist ja jederzeit denkbar sowas. Ja? Und wenn das jetzt ein großes, wichtiges Land ist, wie die USA zum Beispiel, wäre das ja auch für den Kurs nicht gerade so doll. Das sind ja zwei Risikoszenarien jetzt.
Selbstverständlich gehört das beides dazu, auch für die Zukunft. Mhm. Also das Thema Regularien zum Beispiel haben wir ja in der Europäischen Union hervorragend gelöst. Also Ende nächsten Jahres tritt da eine Richtlinie europaweit in Kraft, die den Kryptomarkt reguliert und viele dieser Fragen tatsächlich dann auch formalisiert, sodass man da nicht mehr viel Angst haben muss, dass der Bitcoin morgen abgeschafft wird oder Bitcoin-Besitz illegal gemacht wird. Von daher bin ich da in Europa auf einer relativ sicheren Seite. Ich glaube, in Asien gibt es auch eine hohe Akzeptanz. In den USA ist das schwer einschätzbar. In den USA waren halt die Einschläge von FTX und Co. besonders groß. Und es war einfach nicht reguliert. Da hat niemand an Regulierung gedacht. Und entsprechend verunsichert ist die Aufsicht da mit dem Einblick in den Markt. Also da könnte es durchaus sein, dass es da noch schlechte Nachrichten gibt. Und klar hat das Einfluss auf den Kurs. Bei Bitcoin du sprichst den Energieverbrauch an, hatten wir ja vorhin beschrieben, wie funktioniert das eigentlich, neue Blöcke hinten an die Blockchain dranhängen. Dafür muss Energie aufgewendet werden und dieses Konsensverfahren macht es aber eben zu einem der sichersten überhaupt, einem der sichersten Systeme. Und das wird ohne diesen Energieverbrauch wahrscheinlich auch nicht in der Zukunft möglich sein. Ist natürlich, was jetzt CO2-Emissionen angeht, ein bisschen gegen die Zeit, wird aber tatsächlich mittlerweile so betrieben, dass auch erneuerbare Energiequellen dafür eingesetzt werden. Mhm. Und das übrigens aus Kostengründen. Mhm. Also wenn ich eine Einheit meine, dann werde ich ja mit Bitcoins belohnt. Das ist meine Belohnung als Miner. Mhm. Und wenn der Bitcoin weniger wert ist als die Energie, die ich reinstecke, und das ist bei Energiepreisen in Europa inzwischen der Fall, dann habe ich einen geringen Anreiz da das Mining zu betreiben. Ja. Also werde ich schauen, ich besorge mir den Strom vielleicht aus Quellen, Wasserkraft, Solarenergie, Windkraft.
Ja, das ist ja das Argument, dass die Bitcoin-Befürworter ja einfach umdrehen und sagen, ja, hier der Bitcoin, der befördert ja sogar die regenerative Energiequellen.
Ja, also darüber kann man streiten, über dieses Argument. Ich finde es positiv, dass künftig auch erneuerbare Energie dafür genutzt wird. Die bisher genutzte Energie ist ja als sicherer Eintrag in der Blockchain von Bitcoin verewigt. Das übrigens steigert auch den Wert dieses Systems. Mhm. Ja. Es bleibt aber weiterhin ein Kritikpunkt. Wir nehmen uns als Firma dem natürlich auch an. Das heißt, wir haben auch entsprechende Verträge, sodass wir Teile unserer Management-Fee investieren in CO2-mindernde Maßnahmen. Mhm. Aber die wirken natürlich indirekt. Ja, also machst Impact-Projekte, die entsprechend CO2-vermindernd wirken. Mhm. Aber natürlich mindert das jetzt nicht den Energieverbrauch von Bitcoin selbst.
Okay, also die Kritik bleibt auch irgendwo berechtigt dann für dich an der ganzen Sache.
Ja, das ist eine Kritik, die man an diesem System äußern kann. Auf der anderen Seite ist es halt wahnsinnig sicher. durch diese Methode.
Ja.
Und es gehört auch zum Interessensausgleich im Netzwerk. Ne? Es bleibt also schwierig, einen Block dran zu hängen an die Bitcoin-Blockchain. Das macht sie so wertvoll.
Jetzt würde ich mal eine Frage noch reinnehmen vom Fritz. Der hat jetzt zwar noch eine etwas speziellere Frage gestellt, die wir jetzt nicht beantworten können. Allerdings eine allgemeine noch gestellt, die doch vielleicht berechtigt ist. Ne? Und da sagt er nämlich hier, da gibt es wieder Leute, die sagen, dass Blockchain Probleme löst, die niemand hat. Was meint dazu Herr Altmann? Also ich habe mir auch schon die Frage gestellt, diese Blockchain, ja, alles schön und gut, aber wozu brauchen wir die eigentlich wirklich? Ja? Wo ist die jetzt so revolutionär?
Also revolutionär ist sie einerseits, weil es ein dezentrales System ist, dem sich jeder anschließen kann. Das ist revolutionär, denn der Finanzmarkt ist genau das Gegenteil davon. Und es generiert sich ausschließlich durch Interessen der Teilnehmer, also diese Art Genossenschaftsgedanke. Das macht es so attraktiv. Mhm. Und Bitcoin wurde ja letztlich 2008, 2009 eigentlich gestartet als Reaktion auf die Finanzkrise, also in den Vertrauensverlust gegen herkömmlichen Finanzinstitutionen. Seither gab es Zentralbanken, die das Blatt ganz schön überreizt haben mit ihrer Quantitative Easing-Strategie. Wir haben jetzt Inflation, der wir uns gegenüber sehen. Wir haben wahnwitzige Staatsschulden in den USA und eigentlich bei allen entwickelten Ländern und bei vielen Schwellenländern. Das sind auch Situationen, mit denen wir irgendwie fertig werden müssen. Und auf der anderen Seite gibt es diese Alternative, nämlich die Blockchain-Systeme, um da sicher und offen und fair miteinander umzugehen.
Also für eine Währung meinst du jetzt?
Ja, für eine Währung oder überhaupt für Werttransaktionen, ja, für ein quasi ja, globales Kassenbuch oder man könnte es auch Kataster nennen. Mhm. Also der Bitcoin ist eindeutig die Antwort auf eine Frage, die damals viele hatten. Können wir unseren Finanzinstitutionen noch trauen? Und ja, die Frage, die darf man heute gerne wieder stellen.
Mhm. Okay.
Ja, ist ja viel passiert, die Banken haben auch viel mehr Eigenkapital. Ich sage jetzt nicht, dass morgen die nächste Finanzkrise ausbricht. Aber aufgrund der Zinswende sehen wir ja gerade, wie etliche Player, die hochgeleveraged im Markt agiert haben, Immobilien, Projektentwickler, solche Institutionen, jetzt in Schwierigkeiten geraten. Mhm. Und das kann durchaus sein, dass wir da auch wieder auf eine Finanzmarktkrise zurollen, die irgendwann kommen wird. Und da wird man auf einmal wieder der Meinung sein, oh, das ist ja mit der Blockchain gar nicht so möglich.
Also wenn jetzt beispielsweise jetzt wirklich alle gängigen Währungen ausfallen würden, dann hätte man noch den Bitcoin so als Backup-Lösung, ja? Im Hintergrund. Richtig. Dann will man den auch alle wahrscheinlich dann auch gerne nutzen, dann, um nochmal bezahlen zu können.
So wie Gold eigentlich auch mal, oder sagen wir mal so, wie Gold angesehen wird von großen Teilen der Bevölkerung, genauso kann man es eigentlich auch auf die Kryptowährung beziehen.
Mhm. Okay, gut, das ist zumindest mal ein Verwendungszweck für die Blockchain. Weil viel mehr fallen mir da grundsätzlich auch nicht unbedingt ein, die unbedingt also jetzt besser sind wie andere Verfahren, die vielleicht eine normale zentrale Datenbank nutzen.
Naja, zentrale Datenbanken sind immer und ausschließlich dominiert von einem zentralen Interesse.
Es muss Vertrauen in eine Instanz da sein. Genau. In der völlig vertrauenslosen Welt, da kann man dann auf sowas vielleicht dann zurückgreifen.
Du hast auch gerade das Netzwerk Twitter genannt, was von einem Menschen gekauft wurde. Mhm. Ne? Mhm. Und es ist absolut fragwürdig, was da jetzt damit geschieht. Die Frage kann man wirklich stellen. Vorher war es war zwar auch eine privat organisierte Firma, aber sagen wir mal fast betrieben wie eine Stiftung, Twitter, und tatsächlich mit Quelleninformationen und auch mit einem entsprechenden Schutz mit dem Versuch eines Schutzes gegenüber falschen Quellen. Und ja, jetzt nehme ich so ein Konstrukt, schaue es mir an, was eine Person daraus machen kann mit Interessen, die vielleicht nicht der Twitter-Nutzer entspricht. Mhm. Ja? Also da sehe ich mal, wie fragil eigentlich so ein Instrument ist. Also ein entsprechender Messenger auf Blockchain-Basis würde ganz anders funktionieren. Und es gibt entsprechende Entwicklungen. Auch was auf Ethereum-Basis entwickelt wird, Smart Contracts. Demnächst werden wir vielleicht sogar die gesamte Wertpapierabwicklung sehen, wie es über Blockchain realisiert wird. Mhm. Also es gibt jede Menge Anwendungsfälle dafür. Und für die meisten sind halt bestimmte Gruppen, gerade stark regulierte Gruppen, nicht unbedingt bereit. Und die Zentralbanken, inklusive ihrer gesamten Rolle, die sie in den letzten 12 Jahren gespielt haben, sind auch nicht die größten Freunde eines offenen, dezentralen, genossenschaftlich organisierten Finanzsystems.
Ja, das ist klar. Ja. Ja, okay. Alles klar. Nee, also jetzt auch im Blick auf die Zeit können wir ja das Thema jetzt nicht vertiefen. Das wäre vielleicht nochmal eine Sondersendung wert.
Ja, gerne.
Warum überhaupt, ne, der Bitcoin eben seine Daseinsberechtigung hat. Wir hatten jetzt mal so ein paar Chancen, ein paar Risiken auch angesprochen. Jetzt gibt es ja auch Leute wie der Blocktrainer, die seit vielen, vielen Jahren da ganz viel Werbung auch machen und auch jetzt meiner Meinung nach manchmal etwas ins Extrem auch gehen. Wie siehst du solche Inhalte wie vom Blocktrainer jetzt? In Bezug auf Bitcoin, ist das alles für dich nachvollziehbar oder meinst du, das ist manchmal ein bisschen viel Fantasie dann?
Also was jetzt Marktvoraussagen angeht, das würde ich mit Vorsicht werten. Mhm. Alles andere, ich meine, der hat ja eigentlich ein Weiterbildungsangebot, werte ich als positiv. Also je mehr man weiß, desto besser kann man eine Entscheidung fällen.
Ja, aber es ist die Frage, wer hier schult. Ne? Wenn das jemand nicht, ist, ne? der sehr einseitig das Ganze sieht, ist es nicht unbedingt vielleicht so, naja, zum Lernen nicht vielleicht optimal. Ne? Also ich meine, da muss man auch etwas differenzieren können nochmal.
Ja gut, aber wenn ich mir was anschaue und lese, dann versuche ich ja da tatsächlich rational drauf zuzugehen. Also ich bin Gruppe 3.
Ja. Ja. Deswegen. Das weiß ich, das sehe ich.
Ja. Und deswegen sehe ich das mit einer gesunden Skepsis, schau mir das an und man kann unheimlich viel lernen davon.
Also einige haben ja wirklich einen missionarischen Eifer, ja, und sind auch wirklich da sehr extrem unterwegs und das fällt mir dann schon auf und das erinnert irgendwie an eine Religion. Ne? Man könnte auch sagen, das ist in einigen Schneeballsystemen auch sehr ausgeprägt, dass man das sehr aggressiv auch auf die Leute einwirken will, so wie jetzt beschäftige dich damit und du musst einfach eine positive Meinung haben, sonst hast du dich nicht lang genug damit beschäftigt. Das sind so Dinge, die mich halt extrem stören, dass da einige sehr, sehr extrem unterwegs sind. Aber das ist das Lager der Utopisten jetzt, ne, von mir aus, und es gibt ja auch noch einiges dazwischen. Ne?
Also ich möchte mal eine Lanze brechen für die Utopisten. Mhm. Die sind nicht zwangsläufig missionarisch unterwegs.
Nee,
nicht zwangsläufig. Das ist nur eine kleine Auswahl, die eben sehr visibel ist. Es gibt genügend Utopisten, von denen haben wir noch nie gehört, die aber auf der Blockchain von Bitcoin ziemlich große Anteile halten. Also das Skin ist tatsächlich, in the Game. Ja, die haben Skin in the Game. Mhm. Und das sind tatsächlich Auswüchse. Ich meine, der große OneCoin-Skandal, der ja jetzt auch in den Medien wieder vor kurzem war, da hat sich ja um einen Coin gedreht, für den es nie eine Blockchain gab. Das heißt, es war von Anfang an ein reines Betrugssystem, was aber mit der Blockchain selber überhaupt nichts zu tun hatte. Ja. Und also immer, wenn man aufgefordert wird, sagen wir mal, religiöse Überzeugungen zu glauben, dann sollte man sich die Frage stellen, wer letztlich dahinter steht und wer davon profitiert.
Na gut,
das empfehle ich jetzt nicht nur für die Kryptobranche.
Diejenigen, die Kryptos halten oder Bitcoins halten, sind ja auch daran interessiert, dass der Wert steigt und dementsprechend müssen sie auch neue Leute anwerben jetzt, ne, um das praktisch weiter nach oben zu befördern. Also sind ja auch nicht dann neutral und ohne Interessenskonflikt in dem Moment. Ja, die wollen vielleicht auch andere irgendwo da überzeugen davon, weil es ihnen um die Sache geht, ne? Aber am Ende haben sie ja auch was davon, weil der Kurs dann eben steigt, weil neues Geld da reinfließt. Denn das ist ja auch Grundlage für die weiteren Wertsteigerungen. Es muss mehr Geld in den Bitcoin fließen, damit der Kurs steigt.
Ja.
Eine Frage noch von Patrick. Und zwar, wie siehst du das mit Tether? Also ein möglicher Zusammenbruch von Tether könnte auch nochmal das Vertrauen erschüttern in der Kryptowelt. Und es gibt Stimmen, also auch durchaus seriöse Stimmen, die da kritisch drauf schauen. Das ist ja dieses Stablecoin-System. Das heißt, die haben angeblich das, was sie an Coins rausgeben, auch gedeckt mit, keine Ahnung, mit Staatsanleihen eventuell. Und aber das Ganze ist irgendwo intransparent. So richtig reinschauen kann man da offenbar auch nicht. Es wird nicht wirklich reguliert. Und von daher ist das so etwas, was in der Luft irgendwie schwebt, dass da auch irgendwas vielleicht noch im Busch ist. Wie siehst du das Problem?
Also wenn ich nicht genau dahinter schauen kann, wenn es intransparent ist, dann ist mein Vertrauen da begrenzt. Ganz klar. Das ist
halt eine große Währung, ne? Also ich glaube Platz 3 oder Platz 4 im Moment, was die
Marktkapitalisierung angeht. Ja, das läuft ja auf diversen Blockchains auch.
Ja.
Und wird ja quasi genutzt auch für den Umtausch von eine Kryptowährung in die andere. Natürlich ist das nicht von der Hand zu weisen. Es gibt aber auch politisch gewollt keine Regulierung dafür. Von daher könnte man sich die Frage stellen, gut, mit welchem Rahmen möchte ich hier gerne operieren? Muss ich lange Tether halten, nehme ich Tether als Geldmarktersatz? Das ist eine Entscheidung, die wirklich jeder für sich fällen sollte.
Und wieso gibt es da keine Regulierung politisch gewollt? Also ich meine, die Politik könnte da mal sich etwas mehr vielleicht engagieren dann.
Ja, in Europa gibt es mit der MiCA, also Markets in Crypto Assets heißt das übersetzt, so das Gegenstück zu MiFID für die Märkte in Finanzinstrumenten. Die tritt verpflichtend in Europa für alle Staaten der Europäischen Union per Ende Dezember nächsten Jahres ein. Und da ist ganz genau definiert, was ein Stablecoin alles leisten muss und was er darf und was dahinterlegt sein muss. Das ist da ganz klar reguliert und dann wird man eben regulierte Stablecoins sehen. So.
Okay, aber aktuell ist es noch nicht so beim US Tether.
Nein, nicht, dass ich wüsste.
Okay.
Also da ist wieder die Frage Interessenslage. Also wer hat jetzt das Interesse, diesem System zu schaden? Beziehungsweise wie sicher ist das, was da letztlich hinterlegt ist? Also als ETP-Emittent mit hinterlegten Kryptowerten kann ich natürlich guten Gewissens sagen, wir machen das alles voll transparent. Also wir geben ja sogar unsere Wallets bekannt. Wenn dieser Grad der Transparenz nicht woanders aufscheint, dann würde ich mir da Gedanken machen.
Okay, also ist nur eine Sache, die noch jetzt passieren kann, was mit dem Bitcoin ja auch erstmal gar nichts zu tun hat, aber aufgrund der Größe von der Währung wäre es natürlich auch nochmal eine große Erschütterung in dem Bereich, genauso wie wenn jetzt nochmal eine große Börse, wie es Binance ist ja auch noch, ist ja eine sehr große Börse, auch wenn bei denen jetzt irgendwelche Komplikationen kommen könnten, was alles passieren kann, das sind alles Dinge, die werden dann entsprechend Erschütterungen auslösen, aber haben eigentlich mit den anderen Währungen so direkt erstmal nichts zu tun, muss man nochmal unterscheiden.
Ja, exakt, also die Bitcoin-Blockchain und die Ethereum-Blockchain, die sind weitergelaufen, als FTX zusammengebrochen ist.
Ja.
Das hat den
und diese ganzen Betrugssysteme wie auch OneChain, alle irgendwo spielen ja mit dem ganzen, mit dieser Sache Bitcoin, ne? weil viele eben damit argumentieren, was da für ein Potenzial steckt, haben aber mit dem Bitcoin alle nichts zu tun. Ne? Aber wird immer wieder so ein bisschen auf den Bitcoin geschoben, der damit eigentlich gar nichts zu tun hat. Aber es gibt so viel Betrug rund um Bitcoins und rund um Kryptowährung, also das ist unfassbar. Von daher wäre ich da auf jeden Fall immer extrem vorsichtig und würde da nicht zu schnell irgendwo zu begeistert sein.
Ja, also ich kenne Analysten, die fanden auch die Wirecard-Aktie ganz toll.
Richtig,
also
Betrug gibt es überall.
Das, was an Betrugsfällen im konventionellen Finanzsektor vorkommt, ist ungleich größer als im Kryptomarkt. Das muss man sich auch vor Augen halten. Im Kryptomarkt ist es halt schnell, weil es ein digitales Asset ist. Und es ist wunderbar zu bewerben mit digitalen Medien, Stichwort Influencer. Das heißt, die Conversion ist sofort auslösbar dort. Im konventionellen Finanzmarkt muss man vielleicht erst seinem Broker sagen, das zu kaufen. Und das Unternehmen weiß dann auch gar nicht, dass man es selber gekauft hat, ist also weniger beeinflussbar. Mhm. Aber natürlich gibt es da im konventionellen Finanzmarkt viel, viel, wirklich viel haarsträubendere Fälle.
Mhm. Okay.
Muss man sich vor Augen halten. Also da kann man sich nur davor schützen, wenn man sich selber damit beschäftigt, wenn man reinschaut und das rational abwägt, das Verhältnis von Ertrag zu Risiko, was ich mir hier in mein Portfolio hole.
Genau. Nee, und du hast auf jeden Fall mit deiner ruhigen und rationalen Art bestimmt dafür gesorgt, dass sich der eine oder andere jetzt zu dem Thema mal Gedanken macht und einen Einblick bekommen hat in diese Welt und auch eine Lösung aufgezeigt bekommen hat, wie man denn, wenn man denn will, auch in Kryptowährung relativ einfach und auch, jetzt in eurem Fall mit Absicherung, dass es eben gedeckt ist, investieren kann. Ne? Von daher sage ich ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Jan, für die Zeit. Das ist ja jetzt nochmal deutlich über eine Stunde, die du dir da genommen hast. Und ja, würde sagen, dann bis zum nächsten Mal dann vielleicht.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Machen wir gerne das nächste Mal nochmal. Können wir auch in die Tiefe gehen oder ich bringe einen Analysten von uns mit, der noch tiefere Einblicke hat, haben wir auch. Auch hier mit Sitz in Deutschland, Muttersprachler, der uns das verständlich darstellen kann, wenn es nochmal
Detailfragen
gibt. Und nee, der ist kein
Utopist. Ja. Ist auch herzlich willkommen bei mir, wenn er sachlich argumentieren kann. Wunderbar.
Genau, genau. Also genau das bewegt ihn auch, wie mich auch. Und ja, wenn es dazu beigetragen hat, unser Video hier und ihr das bis zum Ende geschaut habt, vielen Dank. Wenn es dazu beigetragen hat, dass tatsächlich mehr mit Ratio investiert wird, dann freue ich mich.
Ja, da freuen wir uns alle. Und was ich immer wieder vergesse ist, lasst ein Like da und macht ein Abo, ja, das muss man immer wieder sagen. Wenn es euch gefallen hat, schreibt doch gerne in die Kommentare rein, was eure Meinung ist. Ist ja ein meinungsstarkes Thema, ja, also da geht's ja hin und her. Das habe ich schon gemerkt, aber gerne eure Kommentare reinschreiben, ob das für euch jetzt ein gutes Gespräch war, was eure Fragen vielleicht noch sind, was eure Anmerkungen sind. Ja, und in diesem Sinne sage ich tschüss und bis bald, investiert weiter in Wissen.
Bis dahin.